Ich muss sagen, in die Passionszeit, ich denke an ein ganz anderes Bild, auch von Rembrandt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in die alte Pinakothek in München. Da ist ein junger Mann, der gerade Jesu am Kreuz genagelt und er schaut uns an mit so einem Blick. Wissen Sie, wer das ist? Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Behalten Sie das auch in Ihrem Sinne. Wer hat dich gekreuzigt, Herr Jesus? Ich. Die Reinheit im Alten Testament und die Vollendung in Jesus. Wer hat je einen Vortrag zu diesem Thema gehört, außer von mir? Denn das ist eine der allerwichtigsten Themen in der Bibel und eine der zentralsten Themen des ganzen Johannesevangeliums. Wir beten. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtet. Siehe, bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Esop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Amen. Sie wissen, was die Themen sind. Psalm 51, das wird von Konrad Eisler ausgelegt. Es geht auch über die Themen Reinheit. Was ist Reinheit? Es gibt zwei Arten von Reinheit. Reinheit in sich biblisch bedeutet Vollkommenheit. Vollkommenheit. Das ist, was Gott haben will von uns. Diese Thema ist der zentrale Satz der Bergpredigt, wo Jesus verlangt Vollkommenheit. Selig sind, die reines Herzen sind. Das bedeutet, selig sind, die ein vollkommenes Wesen hat. Denn Herz ist nicht Gefühl in der Bibel, sondern Gefühl und Verstand. Aber der Mensch wollte diese Reinheit, diese Vollkommenheit nicht haben. Der Mensch war so geschaffen, dass er sehr gut war. Aber der Mensch wollte wie Gott sein. Der moderne Mensch auch. Oh, ich werde entscheiden. Ich habe eine Sendung gehört im Radio, das hat mich entsetzt. Junge Leute, die schmunzeln, lachen über die Vorstellung, dass es einen Gott gibt. Mei, ich soll es nicht laut sagen, aber ich würde gerne denen einschmieren. Aber das, bitte vergessen Sie das, ja? Manchmal packt mir den Wut, ja? Dass Sie ein bisschen lernen, um was es geht, ja? Aber der Herr hat uns nicht aufgegeben und auch nicht diese Forderung nach Reinheit aufgegeben. Und er hat uns eine zweite Art von Reinheit, und das ist kultische Reinheit. Ihr sollt heilig, denn er ist heilig. Das bedeutet, den Herrn gehörig in seine Reinheit, ohne dass wir natürlich selbst nach Sündenfall rein im tiefsten Sinne. Dann diese Aussage, dass alle Völker werden gesegnet durch diesen Messias. Ein Ruf zurück zu einer Reinheit. Israel muss abgesondert von allen Völkern sein. Warum? Weil sie Reinheitsgesetze unterworfen sind, weil sie die Reinheit empfangen wird. Auf einer Seite Israel mit kultischer Reinheitsgesetze, auf die andere Seite diese kultische Reinheit in Vorbereitung auf die Reinheit im Sinne der Vollkommenheit. Und, liebe Brüder und Schwestern, das ist heute nicht anders. Lassen Sie nicht mit einem Wut gegen die Orthodoxie und sagen, die böse Orthodoxie, die gehen los gegen die Judenchristen. Gott hat die Orthodoxie bestimmt, mein Volk am Leben zu erhalten, 2000 Jahre trotz jeder Verfolgung, auch von Christen. Ich stehe auf beider Seiten. Ich stehe zu den Judenchristen, ich stehe zu der Orthodoxie, denn das ist Gottes Weg. Die sind Reinheitsgesetze unterworfen sein. Warum? Weil sie die Reinheit empfangen wird, und das ist der wiederkommende Jesu. Ohne die Orthodoxie wäre mein Volk längst erlöscht. Auch in Deutschland. Man brauchte nicht Hitler das zu tun. Er hat es fleischlich getan, geistlich, immer wieder mit Christen verheiratet. Die Kinder werden als gar nichts erzogen im Allgemeinen. So geht es los in Amerika. Wer tut das nicht? Die Orthodoxie. Lassen Sie nicht in einen neuen evangelikalen Antisemitismus hineinführen, den alte kirchliche Antisemitismus. Ich habe das erlebt von einem frommen evangelikalen Pfarrer neben mir. Saß er und sagt, der böse Juden, die haben einen Jesus am Kreuz genagelt, die haben Paulus verfolgt. Jetzt wollen sie Antimissionsgesetz, die sie sowieso nicht durchbringen werden. Und ich guckte ihn an, ich habe gesagt, du bist Antisemit. Er war schockiert, er hat gesagt, ich liebe dich als Bruder. Ich habe gesagt, so hat die Kirche immer gemacht. Wir Judenchristen, wir sind geliebt und die Juden sind gehasst. Lassen Sie nicht in dieser endzeitlichen Antisemitismus, die eine große Gefahr für evangelikale Christen. Ich stehe auf beide Seiten bewusst. Ich stehe ganz und gar zu den Judenchristen, ich stehe ganz und gar zu der Orthodoxie. Das ist keine bequeme Stelle. Und Gott sei Dank lebe ich nicht in Israel. Das macht es leichter, ja, muss ich auch dazu sagen, ja. Aber so ist es. Das bedeutet, ein Volk wird abgesondert von allen Völkern. Nicht, weil wir besser sind, steht nirgends da, sondern weil wir die Reinheit empfangen, als ein Segen für alle Völker. Das bedeutet, die Kontakt mit den anderen Völkern wird begrenzt. Sie kennen die Geschichte im Neuen Testament, dass ein Jude soll nicht unter den Dach von einem Heiden gehen. Sie wissen von dem Hauptmann von Kapernaum und solche Aussagen. Es ist nicht ein Sinn der Überheblichkeit. Es kann dazu führen, einen Missbrauch. Sondern an Gottes Wort halten. Die Abtrennung dieses Volk. Liebe Brüder und Schwestern, glauben Sie, dass wir nicht abgetrennt sind? Können wir leben wie die Welt? Können wir Wein, Weib und Gesang leben? Wir leben auch hier in einer Spannung. Wir sind getrennt von was weltlich ist, aber wir sind da in Christus für die Welt. Und das ist eine Spannung, nicht wahr? Wir können nicht wie die Welt leben, aber Christus starb auch für die anderen, nicht wahr? Und wir sind für die Welt in seinem Sinne. Das ist auch eine Spannung auf beide Seiten sein, nicht wahr? Und das ist nicht einfach. Weil die Welt will uns ganz anders haben, als wir sind. Und wir sind eine Riesenherausforderung für die Welt, natürlich Christus noch mehr. Israel ist abgesondert und diese Absonderung, und das sollen Sie hier wissen, grundsätzliche Sache. Das geht nicht um Aberglaube, was man ist und nicht ist. Das ist Gottes Bestimmung. Warum? Leib, Geist und Seele sind eine biblische, unzertrennliche Einheit. Als mein Großvater, sehr frommer Mann, sehr frommer, ethischer, bis bei den Fingerspitzen, ging zurück nach Polen. Er hat in Wien eine Augenoperation in die 20 Jahre, ging zurück in sein Schettel und sagte zu meiner Mutter, die an die jüdische Gesetz nicht hält, Schweinefleisch und alles ist, und sagt, schmatzt er und sagt er wie ein guter Jude, der beste Kalbsfleisch in die Welt gibt in mein kleines Schettel in Polen. Meine Mutter hat es nicht geglaubt, aber sie sagt ihr Vater das nicht, sie war 17 Jahre alt und sehr lieb und gehorsam. Und die gehen in ein Lokal und die bestellen Kalbsbraten. Und mein Großvater schmatzt und sagt, Janet, so heißt meine Mutter, der beste Kalbsfleisch in der Welt. Das war Schweinebraten. Ja? Ja, die saftigste, ja, das kann man wohl sagen. Wenn meine Mutter gesagt hätte, das ist Schweinefleisch, wissen Sie, was passieren würde mit meinem Großvater? Die wenigste ist, dass er in Bewusstlosigkeit stürzen werde. Der höchste ist, dass er tot auf die Stelle. Denn nach Auffassung der Bibel, Leib, Geist und Seele sind voneinander nicht zu trennen. Das bedeutet, was unrein ist, hat mein ganzes Wesen überflutet. Das ist nicht Aberglaube, das ist biblisch. Wenn ein Jude nimmt, und ich sage euch, wenn ihr wollt, die Juden Jesus lieb machen, bitte laden ihn nicht zur Heiligen Abendmahl ein. Nehmen und trinke, das ist mein Blut. Das Genuss von Blut für einen Jude ist absolut verpönt. Das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Und Jesus ist gestorben. Und dann man erklärt, er ist gestorben anstelle von alle Tiere. Die Blut der Tiere. Ein Jude wird einfach in Ohnmacht fallen. Das ist nicht der Weg, ein Jude Jesus lieb. So, es gibt Wege, aber das ist nicht der Weg. Deswegen, die Tierewelt ist gespaltet für einen Jude in reine und unreine, und das bedeutet, was in ihn eingehen darf.
Dazu muss ich eine zweite grundsätzliche Aussage. Leib, Geist und Seele ist eine, die andere ist tot. Der Tod ist absolut unrein. Alle Tiere, die leben von Tod, sind in sich unrein. Man darf keinen Toten trennen. Wenn Sie wollen, Petrus als der Humorist in der Bibel, tut immer aus richtiger Eifer. Als man glaubt, Jesus nicht mehr im Grab ist. Sie kennen die zwei Läufer. Der Johannes ist der Schnellere, der war der Athlet. Und der Petrus. Johannes, als ein guter, gesetztreuer Jude, bleibt weg von den Toten. Was tut Petrus? Wumm, er ist gleich im Grab. Na, ein Jude schmutzelt da. Das tut man einfach nicht, ja? Das ist total Unreinheit. Das ist der eifende Petrus. Aber man schmunzelt trotzdem. Es ist sehr, sehr merkwürdig sein Benehmen, aber das ist wunderbar sein Eifer. Wir mögen Eiferer. Aber die Eifenden in unserer Kirche haben immer die Liebende gebraucht, der Zweigespannt mit Johannes. Denn Johannes ist der Liebende und er bringt die Eifende, der Petrus, zurück zu die Liebe Christi. Und Johannes brauchte Petrus, der Eifende, sein Zweigespann. Und es gibt immer ein Dritter dabei. Entschuldigung, die Aussage, der schweigende Schwab. Jakobus, denn die Schwaben schweigen, nicht wahr? Die mögen gerne zu schweigen. Das ist der Jakobus, der sagt nie was. Hat man sagt unter die Schwaben, wie ist das? Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Wir Juden sagen das Gegenteil, ja? Und die Antwort ist die biblische Antwort, es gibt ein Zeit zu reden und ein Zeit zu schweigen. Das wäre das Beste von uns alle. Auf jeden Fall, dies sind die zwei Grundgesetze. Leib, Geist und Seele sind eine unzertrennliche Einheit und Tod verunreinigt. Alles, was mit Tod zu tun, berührt man nicht, isst man nicht. Deswegen in die Tierwelt ist eine Trennung, was erlaubt ist für ein Jude zu essen, was rein ist nach dem Gesetz Kaschrut und was nicht rein. Und diese Gesetze bleiben bis heute. Denn die Juden bleiben mit kultischer Reinheit, bis sie den annehmen werden, der vollkommen ist. Und das ist der wiederkommende Jesu, der Israel taufen werden. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Denn der Geistesgnadengebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Säugetiere mit gespalteten Klauen und Wiederkäuer sind rein. Die müssen rituell geschlachtet. Die rituelle Geschlachtung geht so. Erst die Pulsader muss aufgemacht werden, eine sehr humane Art, Tier zu töten, denn das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Und das ganze Blut muss rausgehen. Ich kann mich erinnern, in Schwarzwald habe ich einen Vortrag gehalten und war Sektiere dabei. Oh, wir haben alle mögliche Art von Sektiere heute. Die sagen zu mir, essen Sie Schweinefleisch, Herr Pfarrer. Ich habe gesagt, jawohl, und essen Sie Kalbsfleisch. Die haben gewusst, es war eine Fangfrage, weil keine Ahnung, was dahinter steckt. Sie haben gesagt, ja. Ich habe gesagt, gut. Ich nehme es an, wenn Sie Kalbsfleisch essen, dass Sie gehen immer, dass das richtig geschlachtet wird. So ein rituelles Schlechte, wo der Rabbiner stempelt, dass das nach Kaschrut ist, dass das ganze Blut rausgeleitet. Das tun wir nicht. Das ist genauso unrein. Kalbsfleisch zu essen, wo das Blut nicht rausgelassen ist, als Schweinefleisch zu essen. Das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Und warum tun wir das nicht mehr? Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes. In dem Apostelkonzil hat man das nicht getan, das Blut genommen. Das war ein vorübergehender Kompromiss. Aber der tiefe Verständnis, Paulus und Petrus, geht auf die Verständnis von Abendmahl. Nehmet und trinket, das ist mein Blut. Wir trinken Jesu Blut am Stelle von aller Tiere Blut und deswegen können wir das Leben nehmen, weil Jesus hat sein Leben in sein Blut für uns gegeben. Mein Vater hat mir einen Brief geschrieben und sagt, David, es gibt eine Gemeinde in New York, keine Juden, sogenannte Heiden, und die halten an diese Gesetze, sie essen nur Kaschrut geschlachtet. Richtig oder falsch? Ich habe gesagt, falsch. Abendmahl, nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes. Jesus gibt das Leben in sein Blut für uns anstelle von alle Tiere Opfer. Fisch mit Flossen und Schuppen, die sind rein. Die gute Sache, wie die Muscheln, ich weiß, in Schwabenland mag man das nicht, Muscheln und Krebse und solche. Wir Juden die nicht an das Gesetz halten, lieben das sehr. Ja, Schrimps und Hummer und wie das alles heißt, ja. Dann gibt ein drittes Gesetz über die Büchleinen Mutemilch, darf nicht gegessen werden. Das ist eine strenge Trennung zwischen, was wir nennen, milchig und fleischig. Niemand weiß genau, was das bedeutet, diese Aussage. Es gibt 4-5 Mal in Torah, milchig und fleischig Gericht muss getrennt. Und wenn man nicht weiß, und es gibt alle mögliche, wo Juden gibt alle mögliche Auslegung, man hält an das, auch wenn man das nicht versteht, weil Gott verordnet das. Wenn man nach Israel geht, wer von euch war in Israel? Bitte Hände zeigen. Das ist schön. Das ist aber sehr schön. Man lebt nach die Gesetze von Kashrut. Zum Frühstück kriegt man die merkwürdigste Sache für einen Schwaben. Nicht wahr? Sie kriegen Salat, sie kriegen Oliven, das wir lieben. Sie kriegen Fisch jeder Art, aber sie kriegen was nicht? Fleisch. Das ist Milch. Und zum Mittagessen, ich soll nach Talmud 6 Stunden, aber das ist nicht immer gehalten, zum Mittagessen kriegen sie Fleisch. Oh, sie werden sagen, Milch haben wir auch gekriegt in unser Kaffee. Nein, es schaut wie Milch, es riecht wie Milch, es ist kein Milch. Und abends isst man dann nochmal Milch, die dürfen nicht vermengt werden. Ich habe meine eigene Theorie, aber ich will euch nicht mit dieser Sache, es gibt so viele Theorien, warum das getrennt ist. Auf jeden Fall, es wird getrennt. Jeder Tiere, die lebt von Tod, ist total unrein. Es gibt keine Notschlachtung in Israel. Ein sehr errissene Tiere, das ist unrein. Es gibt 2 Arten von Krankheit, die besonders unrein machen. Jeder kennt eine, die meisten kennen das zweite nicht. Was ist das bekannteste? Die Aussatz. Aussatz fängt mit weißen Flecken. Das ist Satan, der Gott nachahmt. Weiß, Farbe der Reinheit, ja? Weiße Flecken. Man geht zum Priester. Der Priester mag Fehler, wie wir alle machen, auch Ärzte, und entscheidet, ob das Aufsatz ist. Dann wird man getrennt. Nicht wegen die Gemeinde in erster Linie, sondern wegen Gott, weil man hat sich innerlich verschmutzt und das wird äußerlich gesehen. Und man riecht das physisch. Die Bibel ist physisch, Alte Testament. Was passiert dann? Kommen stinkende Geschwüre. Dann fallen Teil von dem Körper weg. Bei mir wird es bestimmt die Zunge sein. Ja, und dann ist man tot. Um in Schwabenland zu kämpfen hier mit Mercedes und Autos machen Menschen, habe ich ein aussätziges Auto gehabt. Was passiert zuerst? Gibt Flecken. Was passiert zu zweit? Gibt Geschwüren. Was passiert zu dritt? Teilen fallen weg. Ich wollte denen zeigen, Autos machen nicht Menschen. Und meinen Sohn habe ich im Gymnasium gebracht. Er muss immer einen Schirm tragen. Denn zwar dieser Teil, der Dach war anscheinend intakt, aber irgendwo Wasser hat sich vorne gespeichert und ging auf ihn los. Und er musste einen Schirm haben, sich zu schützen, da im Auto selbst, ja. Und dann das Auto hat die letzte Phase der Aussatz erreicht und das war den Tod, ja. Eine zweite andere Krankheit, die unrein macht, ist gelähmt werden. Total gelähmt. Denn die Lebenskräfte Gottes sind in ihm nicht mehr vorhanden. Die Gelähmte bleibt außerhalb dem Tempel. Sie wissen die Geschichte über der Gelähmte, der wartet am Teich bis fließende Wasser und der Engel kommt und so weiter, dass er gereinigt wird. Es ist kein Zufall, liebe Brüder und Schwestern, dass gerade diese 2 Arten von Krankheiten ständig im Neuen Testament kommen und sie kommen in Bezug zu Jesu und dann die Kraft, die er sein Urgemeinde gegeben haben, um diese Krankheit zu heilen. Sehr interessant auch im Alten Testament, wie das mit den Nehmern, ein Heide. Wir kommen jetzt dazu, weil wir kommen zu die wichtigste Bild in der Bibel. Die Bibel ist eine Einheit in Jesus, eine Einheit durch Themen. Es gibt kein neues Thema im Neuen Testament, wesentliche Themen. Vielleicht in der Organisation der Kirche, aber wesentliche, keine. Sind Erfüllung von Themen, die im Alten Testament sind. Und die Bibel redet durch Bilder. Es gibt ein zentrales Bild durch die ganze Bibel und die ist kaum bekannt und in abendländischer Christentum. Auch wenn es die pietistische Väter, Brunnenquell des Heils, es gibt alte Lieder, bis Mitte des 18. Jahrhunderts, wo fließendes Wasser eine zentrale Rolle gespielt hat. Fließendes Wasser ist das zentrale Bild der Gesamtbibel. Was bedeutet fließendes Wasser?
Fließendes Wasser bedeutet immer, aber immer Leben, was Leben, Tod, bis Taufe unter Wasser in den Tod und Reinheit, kultische Reinheit. Und das läuft durch die ganze Bibel. Und wenn Sie das heute Abend begriffen haben, können Sie anfangen, die Bibel ganz neu zu lesen und verstehen. Denn dieses Bild läuft durch das Zentrum der ganzen Bibel. Jetzt werden wir diese Thema gesamtbiblisch, das ist so ein alter Vortrag, ich muss gucken, dass ich das richtig sehen kann, was ich da habe, ja. Fangen wir mit Sintflut an. Was passiert mit Sintflut? Fließendes Wasser. Leben für Noah. Die Achten, diese Zahl 8, zu der Beschneidung. David, der achte Sohn Isai, Jesus, der Sohn David, der zweimal beschnitten ist, fleischlich am achten Tag, und als er gekreuzigt ist, der Vorhang der Tempel von oben nach unten zerrissen ist, die Umhang zu sein Potenz, sein Schikana, das ist ein geistlicher Beschneidung. Leben, Tod, und dann gereinigt durch diese Sintflut, dem Herrn zu opfern, gereinigt für eine Übernahme des alten Welt, die zerstört wird. Wie geht das weiter mit dem Schilfmeer? Schilfmeer, die ist fast faszinierend, wie das behandelt wird. Israel kommt zum Tod. Sie kann nicht durch. Der Wind, Ruach, auf Hebräisch bedeutet Wind und Heiliger Geist, und das weiß Johannes sehr gut. Der Tod wird weggeblasen durch den Heiligen Geist, der Wind. Israel geht durch den Tod am dritten Tag dem Herrn zu opfern, zentral durch ganze Exodus. Wir wollen den Herrn am dritten Tag opfern. Geht durch den Tod zum neuen Leben in den Herrn. Kreuz, Auferstehung, die zentrale Vordeutung. Im Alten Testament steht nicht im Neuen, weil das selbstverständlich ist für alle Juden. Im neuen Leben dem Herrn zu opfern. Durch den Tod zum neuen Leben gereinigt für dem Herrn. Chagall hatte eine interessante Akkutinte, die meine Frau für mich entdeckt hat in München. Mose links liegend mit die 10 Gebote, die er noch nicht hat. Und Jesu, den Gekreuzigte, führt Israel durch den Tod zum neuen Leben. Niemand kann mir sagen, dass Chagall kein Christ war. Er war nicht getauft. Aber im Herzen war das klar. In seiner Zeit natürlich. Im Dritten Reich ist nicht ein Zeit, wenn in allgemein Christen taufen lassen, wenn sie sich mit das Volk Israel identifizieren. Vielleicht im Sterben schon. Wie der Oberrabbi von Italien, der ließ sich im Sterben taufen. Der hat an Jesus lang geglaubt. Aber er könnte sein Volk in dieser Hinsicht nicht verraten, denn das ist Volksverrat, wenn es geht um Jude sein. Aber natürlich auch ein getaufter Jude wird nicht gerettet im Dritten Reich, ja. Jordan. Israel kommt zum Tod, zum Jordan. Die Priester nehmen 12 Steine. Stein bedeutet Tod, Tod zum Tod, und die werden jetzt lebendige Steine. Wie bei Jakob, der schlief auf Stein, ein Stein, und die lebendig werden, legen die unter Wasser in den Tod. Israel geht durch den Tod zum neuen Leben, gereinigt für den Herrn. Die 12 Steine werden lebendige Zeugen in Gilgal dargestellt. Und da tragen wir seit dann auf unser Ephod 12 Steinlein zu zeigen, die lebendige Stämme Israel. Auch dieser Bild, Stein, ist zentral in der Bibel. Es bedeutet Tod und es bedeutet Leben. Fängt Leben mit Jakob, dann mit Jordan, Psalm 118, bis hin zu der Stein über Jesu, die durchbrochen und lebendig wird, die Caspar David Friedrich fantastisch malt. Wasser nochmal, durch den Tod zum neuen Leben gereinigt für den Herrn. Oh, schwer das alles zu lesen, ich muss das nochmal. Mose, wo trifft Mose seine Frau Zipporah? Quelle, fließendes Wasser, Quellwasser. Hier wird Leben für Israel, die führt zu dein ewiges Leben in Christus. Unter Wasser, im Quellwasser, ist Tod, was man versucht mit Josef zum Beispiel zu machen, gereinigt, fließendes Wasser, der Mikveh, die Frauen mit ihr Reinigungsbad, der Weg der Reinigung. Immer Leben, Tod und Reinheit. Schauen wir, wie das weitergeht. Nehmann mit 7-mal untergetaucht im fließendes Wasser, wird gereinigt von seinem Aussatz, rausgeholt aus dem lebendigen Tod, geführt zum Leben in dem Herrn. Und das ist ein Heide, es hat eine doppelte Bedeutung. Zu den Heiden, dass die Reinheit zu den Heiden gehen wird, und das fließendes Wasser, der Weg der Reinheit, aus dem lebendigen Tod herausgeholt. Elia und Baal, hören Sie Mendelssohn, Elias geht sehr über diese Themen. Wo kommt Wasser? Wo kommt Reinheit? Wo kommt Wachstum und Leben? Die Antwort, das kommt von Herrn. Der Herr zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Baal ist der Regengott, macht sich zu Gott der Fruchtbarkeit. Und Gott sagt, es wird kein Regen, noch Tau in Israel 3 Jahre geben. Und so Kommunismus redet über eine Utopie hier, materialistisch, diesseitig und wird bankrott. Nationalsozialismus, ein Machtgebilde, wird in Schutt und Asche gelegt. In Amerika der Ruf, einer unserer dummsten Präsidenten, wir haben viele gehabt, Präsident Harding 1921, er sagte, das Geschäft Amerika ist Geschäft. Und 8 Jahre später kommt die Weltwirtschaftskrise. Vorsicht, heute, alles geht um Geld, alles geht um Globalisierung, alles geht um Finanz. Vorsicht, was passiert, das führt zu Bankrott. Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Und wie ist es mit AIDS? Sie glauben an Sex. Und plötzlich kommt geheimnisvoll diese AIDS-Krankheit, sodass die Ärzte predigen. Die Ärzte, Fernseher, Radio, bleib treu zu deiner Frau, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, kein Rauschgift nehmen, ihr kriegt dann kein AIDS. Gott richtet jede Götze zu Tod an die Stelle, wo diese Götze sich zu Gott erhebt. Aber hier geht es nochmal um Wasser. Wasser, die Leben für Israel. Zurück zu der Gott Israel, zum wahren Leben. Tod für die Götzen. Gereinigt für den Herrn. Und dann haben wir die Reinigungsbad in Israel, die ich weiß nicht, wer von euch hat hier ein Mikveh gesehen? Man sieht das in mehreren Städten am Rhein zum Beispiel. Alte Mikveh. Wer bitte Hände zeigen? Die sind Reinigungsbaden, vor allem für die Frauen, als ob wir Männer das nicht so genauso brauchten, ja? Aber hier geht es auch. Gereinigt aus dem Tod der Unreinheit. Gereinigt für den Herrn, zum Leben in ihm. Und dieses Bild läuft durch das ganze Neue Testament. Und das fängt direkt am Anfang mit Seligpreisungen. Jesus sagt, selig sind, die reines Herzen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, selig ist, wer ein vollkommenes Wesen hat. Die Seligpreisungen haben mit Jesus zu tun, nicht mit Jaffin und mit euch. Ständig wird sie menschlich ausgelegt. Alle zentrale Texte in der Bibel haben zuerst mit Gott die erste Tafel und dann mit die mitmenschliche. Jesus erfüllt alle diese Seligpreisung. Niemand hat ein reines Herzen. Was für ein Schmarrn, dass David redet darüber in Psalm 51. Ein vollkommenes Wesen, das hat Jesus. Das ist sein Auftrag. Für uns, diese Vollkommenheit wieder zu erlangen. Aus ihm wird das für uns. In Bezug zu Gott und dann in Bezug zu uns. Wer predigt die zweite Tafel Mose im Mittelpunkt, die mitmenschliche Bereich, predigt nicht das Evangelium. Das Evangelium geht immer von der ersten zum zweiten Tafel, die Beziehung zu Christus und aus das zu den Mitmenschen. Der Nächstenliebe, es gibt wenige Menschen, die wir von Natur aus lieben. Nächstenliebe kommt aus Gottes Liebe, denn Jesus' Angebot der Liebe ist für alle da. Und wir müssen uns vertiefen in seine Liebe durch die Bibel, durch Gebete und so weiter, dass wir weiter diese Liebe weitergeben. Augustin sagt, Nächstenliebe ist Mission. Und das ist sicher richtig. Und dann Diakonie. Sie können sofort, ich kann eine Ratte weit weg riechen, weil ich komme aus einer modernistischen jüdischen Gemeinde und ich weiß, wenn der Rabbi fängt an, über Nächstenliebe zu reden und nicht über Gott zuerst, dass das ist nicht Judentum. Und ich weiß, wenn ein christlicher Pfarrer fängt immer an, nur, alles ist nur gute Werke. Ich habe in einer deutschen Städte, ich sage nicht welche, in Schwabenland, da auf einen Kasten für die Kirche, was will Jesus von uns? Dass wir gute Werke tun für unsere Nächsten. Na, wenn ich Martin Luther wäre, werde ich das zerrissen haben. Ja? Aber können Sie sich vorstellen, so weit sind wir gekommen, dass wir gute Werke, und so wird das gepredigt heute. Sicher sollen wir gute Werke, aber wer tut das gute Werk? Das gute Werk ist das Kreuz, und wir leben aus da selbst, und wir sind selbst nicht gut.
Jesu Taufe. Jesus fängt seine Wirkung an mit seiner Taufe, seine Berufung als Gott, als die Vollende, alles, was im Alten Testament ist. Er kommt zum fließenden Wasser. Es wird bezeugt von Vater, du bist mein Sohn. Von Johannes, ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Wahrer Gott, wahrer Mensch, bezeugt von Gott und die letzte und vollmächtigste Prophet. Fließendes Wasser. Hier ist die Reinheit selbst unter uns. Und er wird den Weg durch sein Tod zum ewigen Leben für uns bringen. Und so fängt sein Wirken an mit diesen Zeichen. Hochzeit zu Kana. Ein sehr rätselhafter Text für den, der nicht versteht die tiefe Bedeutung der Bibel. Die Bildersprache, die geschehen ist und auch Symbol. Es sind 6
Fäße. Wein geht aus. Hochzeit. Freude. Wein erfreut sich der Menschenherz, wenn man nicht zu viel trinkt. Ja? Maria sagt, Jesus, tu was. Jesus sagt, es ist nicht meine Zeit. Johannes Evangelium, erste Zeichen. Er sagt, 6 Kruge, sie sind die Tage der Schöpfung, die 6 Tage der Schöpfung. Hier ist die Schöpfungsmittel, das ist Jesus, Kolosserbrief. Man füllt das mit Wasser.
Und Jesus verwandelt dieses Wasser, Reinheitswasser für Hände, Füße und so weiter, im Wein. Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes, und durch ihn ist der Weg zur Hochzeit in sein Reich. Und hier bezeugt er seine Reinheit. Fließendes Wasser, Blut, und das wird natürlich zu Kreuz, und wir kommen dazu. Blut und Wasser kommen auf sein Leib, als er gekreuzigt. Und dieses Bild mit fließendes Wasser hier und Wasser und Blut ist die erste Plage in Ägypten. Seine gesamtbiblische Thema, die erste Plage, Wasser, Leben wird in Tod, in Blut verwandelt.
Dass Israel rausgeholt wird aus die Unreinheit in Ägyptenland. Und geht weiter zu die Hochzeit zu Kana mit diesen 6 Krüge, die 6 Tage der Schöpfung. Jesus, der Schöpfungsmittler, Wasser verwandelt in Wein, nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes, dass wir in sein Reich Hochzeit mit ihm feiern können. Die erste Zeichen von was? Von Kreuz, von Erlösung. Fließendes Wasser, Reinigungswasser.
Fußwaschen. Ich habe das gehört, wir haben einen Kreis in München, Kunst als Verkündigung von einem gläubigen Christ, der bringt jetzt ein Band von Hensler raus, Dr. von Metsch, und da war ein Vortrag über die Fußwaschung, ein Theolog und ein Kunsthistoriker. Ich habe da gesprochen als beides, und ich war sehr interessiert, was der Theolog über Fußwaschung, aber er hat es nicht verstanden, leider. Auch Schotto war da, ein Duccio und den Großen. Was passiert bei dieser Fußwaschung?
Ja, ist ein bisschen anders in Israel in Jesu Zeit. Man hat nicht gute Schuhe an wie wir, sondern mit Sandalen die Füße stinken, nicht wahr? Ja, und das ist Dienerarbeit. Und Jesus wäscht die Füße ab, Dienerarbeit.
Ja, das ist die eine Bedeutung, nicht die tiefste Bedeutung. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Aber die Symbolik, die dahinter steckt, hat dieser Professor nicht verstanden.
Denn was ist das? Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Die Füße kleben an Erde, das ist nicht Mutter Erde, sondern Tod. Die kleben an Tod und das ist Dreck, das ist Schmutz. Und Jesus wäscht die Schmutz ab, die Schuld. Und er wäscht den Tod ab als Zeichenhandlung. Und dann Petrus, der Umriss, immer der Petrus als der Umriss. Als er sieht, dass Jesus unbedingt diese Dienerarbeit machen muss, dann sagt er zu Jesus, ist nicht genug, mein Fuß, ich will eine ganze Dusche haben. Ja, der nicht nur die Füße, sondern eine ganze Dusche. Und Jesus sagt, die Füße sind genug. Warum?
Weil die Füße kleben an den Tod, an der Erde, die nicht Mutter Erde ist in der Bibel, sondern Tod. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Taub zu Staub. Und die sind verschmutzt.
Und er wird abwaschen die Verschmutzung von uns, der Schuld und den Tod am Kreuz, fließendes Wasser. Das ist, was dahinter steckt, und das ist nicht bekannt. Da war ein sehr bekannter Theologe, Professor, hat das nicht bekannt, diese Symbolik. Die Dienerteil ist wohl bekannt, aber die andere Teil nicht. Alles, was mit Mitmenschlichkeit ist, immer bekannt. Aber die Tiefe, was dahinter steckt, das ist viel weniger bekannt. Dann haben wir dieses moderne Weibsbild, die Samariterin am Brunnen. Sie hat 5 Männer ohne mit 1 verheiratet. Heute hat man 50, nicht wahr? Ja, 5. Und sie kommt wo? Sie kommt zum fließendes Wasser. Wo ist ihre schlimmste Verdreckung? Nicht in die Eheproblematik. Das ist der zweite Tafel. Die größte Problem, das ist auch ein Problem, ist immer in die erste Tafel. Sie ist Samariterin, sie gehört einer schrecklichen Sekte, so wie die Zeuge Jehova. Nicht die Zeuge Jehova, liebe Bahai, eine Mischung. Eine Mischung zwischen Judentum und Heidentum. Die glauben an die 5 Bücher Mose und Josua und sonst haben sie viel heidnische Riten und so weiter. Sie ist so eine Halbjude, aber in eine ganz, ganz sektierische Art. Jesus trifft sie, bezeugt sich in Bezug zu was sie versteht. Jakob, die 5 Bücher Mose. Anstelle der Reinheit, fließendes Wasser, Quellwasser, und er bezeugt sich, Johannes 4, fließendes Wasser läuft durch das ganze Johannesevangelium. Er bezeugt sich als das lebendige Wasser. Das bedeutet, er wird ihr Unreinheit, beide in Bezug zu Götzendienst und in persönlichem Leben, beide Tafeln. In ihn ist die Überwindung dieser Unreinheit, weil er ist das wahre Leben und er ist die Reinheit, die Vollkommenheit Gottes. Läuft durch das ganze Johannesevangelium. Das ist der zweite zentrale Thema des Johannesevangeliums. Das zentralste Thema ist, Jesus im Geist zu zeigen. Wie Jesus im Geist ist. Der hohe Flug, der Adel. Und das ist der zweite zentrale Thema, die Reinheit in Christus. Nebenan dieser Thema ist das zentrale Thema durch ganz Tora. Es gibt mehr Kapitel über Reinheit mit fließendes Wasser und wie man sich reinwäscht und Reinheit im Tor als jeder andere, sogar mehr als Opfer. Die hängen mit zusammen. Nächste, ich nenne nur zentrale Themen, ich nenne nicht Nebenthemen. Bis wann habe ich Zeit? Ich vergesse immer. Ich habe gedacht, ich habe noch Zeit. Ich laufe schnell hier. Teig Bethesda, der 38-Jährige, erwartet, bis der Engel Gottes kommt und bewegt das Wasser, bewegendes Wasser, Reinheit. Gelähmte Reinheit aus dem lebendigen Tod zurück, kultisch reingemacht. Und Jesus bezeugt sich als das bewegende Wasser. Das bedeutet die Reinheit für ihn. Er wird ihn holen aus dem lebendigen Tod der kultischen Unreinheit zu die Reinheit in ihn. Und das ist die Vollkommenheit in ihn. Und dann tut Jesus, was er tun muss. Er verdeutlicht das durch das Wort. Ihr seid nicht unrein durch was in euch eingeht, was er ist, auch berührt, sondern durch das Unreinheit in eure Herzen. Und damit ist das Reinheitsgesetz erledigt für uns. Er ist anstelle dieser Gesetze. Aber viele Leute deswegen kennen die Reinheitsgesetze nicht mehr und deswegen verstehen sie sehr viel im Neuen Testament nicht. Alles führt zum Kreuz. Alles. Als Jesu zum Kreuz ging, hat ein dreifache Unreinheit besiegt. Die erste zentrale Unreinheit ist die Entfernung von Gott, Sünde. Er überwindet den Sünde, in wen erfüllt Gottes endgültige Forderung, der Bergpredigt, ihr müsst vollkommen wie Gott sein, es ist vollbracht. Er nimmt in sich die Strafe für Unreinheit, und das ist Tod, und er übernimmt den Tod am Kreuz durch seine Auferstehung. Und dann geht er nochmal in den Totenbereich an Karsamstag und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind, die total unrein sind im Totenbereich. Er übernimmt die Unreinheit der Sünde, die Auswirkung dieser Unreinheit im Tod, die absolute Unreinheit und dann die unreine Ort des Toten für die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Und was passiert mit Jesu am Kreuz? Er wird durchbohrt sein. Und Wasser und Blut kommt aus ihm. Na, wir kluge evangelische Theologen haben gesagt, aha, so die Katholiken, da sind die zwei Sakramenten, nicht wahr? Wasser, Taufe, Blut, Abendmahl. Sehr interessant, aber nicht sehr wichtig, nicht sehr zentral. Dann das ist nicht das Zentrale hier. Das Zentrale geht viel tiefer als das. Fließendes Wasser kommt aus ihm. In sein Tod ist der Weg zum ewigen Leben. Denn hier ist die endgültige Reinheit Gottes. Angefangen A, mit Taufe, seine Wirkung, Ort der kultischen Reinheit, fließendes Wasser Jordan, bezeugt, wahre Gott, wahre Mensch, der Vater und Johannes der Täufer, fließendes Wasser, Ort der Reinheit, und endet am Kreuz, Schluss, die Erfüllung des endgültigen Reinheit in Christus. In sein Tod ist der Weg zum neuen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Und das geht weiter zum Beispiel in die Taufe. Denn die Ohrdeutung von Taufe, Römer 6, wir sind in Jesu Tod getauft, unter Wasser, rausgeholt, 1. Petrus 3, 18 bis 22, in seine Auferstehung, Leben, gereinigt durch des Herrn Angebot der Reinheit in die Taufe. Now, ich glaube nicht, dass Taufe das Zentrale ist. Es ist immer überbewertet. Das Glaube, es geht um Glaube und Nachfolge. Niemand kommt in den Himmelreich, weil er getauft. Ich habe mich geweigert, getauft zu werden. Ich ging ganz in andere Extrem. Habe gesagt, mein Vater wird sterben. Ich habe ihn genug Kleiden. Er ist fast gestorben, als ich mich getauft. Selig sind die getauft und über die Taufe, Glauben und getauft. Aber wer nicht glaubt, und das Wort Taufe kommt nicht vor, und das war mein Text. Ich habe den Heiligen Geist nicht empfangen durch die Taufe, Entschuldigung. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, als ich Buße getan und Jesus mein Herr und Heiland angenommen sei. Und die Taufe war nur diese Bestätigung. Und die Taufe von einem Säugling, es geht nicht. Entschuldigung, Luther hat Fehler hier gemacht. Der Heilige Geist empfängt nicht, wird nicht empfangen durch die Taufe, nach meiner Meinung. Der Heilige Geist wird empfangen durch Glaube und Nachfolge, Bekehrung zu Christus. Die Taufe bedeutet, ich bin für dich gekreuzigt, unter Wasser, tot. Ich bin für dich auferstanden und ich will, dass ihr diese Gaben annehmen, die ich euch gegeben habe. Deswegen das Wasser, fließende Wasser. Tod, Leben und der Weg zum ewigen Reinheit in sein Reich. Das ist für mich das Zentrum der Taufe.
Gehen Sie, liebe Brüder und Schwester, nach Hause und lesen Sie in die Bibel alle die Stelle, die ich nicht genannt habe heute, über fließende Wasser. Denn fließende Wasser bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. Und es ist das zentrale Bild durch die ganze Bibel.
Amen. Wir beten. Und wir beten weiterhin und hören Sie vielleicht mit anderen Ohren jetzt Psalm 51. Hören Sie, wie viel Mal dieses Wort rein vorkommt. In die große Buß. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Esop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Amen. Ich wünsche euch alle eine gesegnete Passions- und Osterzeit. Und wie geht das? Das geht über die Reinheit selbst. Das ist unser gekreuzigter und auferstandener Heiland, Jesus von Nazareth. Amen. Singen wir was? Ich habe noch Bücher da. Ich sage kein Wort mehr über Bücher. Die sind aber da. Ich muss leider schnell weggehen in 10 Minuten. Wer ein Buch kauft, tu es jetzt. Ich bin ein bisschen müde und ich muss morgen in Bayerische Hinterland 2-mal sprechen. Morgen 11 Uhr in die Früh. So, ich habe noch einen guten Vater, aber ich habe eine gute Vaterin bei mir, meine Frau. Okay, gut, ja, ja.